Bin ich on? Genau. Wer immer hier ist, der rechnet vielleicht damit, dass es in unserer spannenden Josef-Reihe weitergeht. Aber wer gedacht hat, heute käme die heißeste Szene aus der Josef-Geschichte, den muss ich leider aufs nächste Mal vertrösten. Man könnte meinen, ja, wirklich schade. Man könnte meinen, heute geht es sogar um das Gegenteil. Denn Josef und die Frau von Potiphar, das hat wirklich jeder vor Augen, der die Geschichte kennt. Aber heute geht es um jemanden, den wir nicht vor Augen haben, weil er unsichtbar ist. Wer könnte das wohl sein? Das brauchen wir noch. Magst du mal klicken? Wer könnte das wohl sein? Habt ihr eine Idee? Gott ist unsichtbar. Okay, im Gottesdienst geht es immer um Gott, aber heute schauen wir darauf, dass Gott unsichtbar ist. Und das war auch Thema von einem Tag auf dem Bula, unsichtbarer Gott. Wolfram, dass Gott unsichtbar ist, dafür brauchst du keine Predigt halten, das sieht jeder. Oder das sieht jeder ein, also das ist ja offensichtlich oder klar. Naja, so klar vielleicht doch nicht, weil manche Leute sich selbst als Gott sehen oder irgendetwas anderes, Sichtbares zum Gott erheben. Vielleicht das Auto oder den Garten. Aber ich meine, das auch nicht. Sonst würde das ja auch leicht jetzt zu einer Moralpredigt und ich glaube, die meisten von uns könnten darauf ganz gut verzichten. Und wenn ich ehrlich drüber nachdenke, ist es ja auch lächerlich, irgendwas zum Gott zu erheben, was durch ein kleines Streichholz einfach zerstört werden kann. Und wenn es aber einen Gott gibt, dann muss er mehr sein, dann muss er größer sein, dann muss er beständiger sein als das. Er muss mehr und größer und beständiger sein als alles, was in meine kleine Welt hier oben reinpasst. Aber warte mal, das ist doch einer der großen Vorwürfe gegen den Glauben. Das haben sich doch nur ein paar Leute mal ausgedacht. Gott als Lückenfüller für alles, was man nicht erklären kann. Heute sind wir weiter. Aufgeklärt eben. Okay. Habt ihr letzte Woche bestimmt auch gehört. Die Kirchen haben eine große Umfrage gemacht in Deutschland. Ergebnis? 4 von 5 Deutschen haben den Glauben in die Tonne gekloppt. Wenn sie jemals einen Glauben hatten, weg damit. Ja, ist das nicht ein Fortschritt, der nur zeigt, dass wir das Mittelalter langsam hinter uns gelassen haben? Sind wir jetzt einfach weiter, wenn wir nicht an Gott glauben, wenn wir Gott nicht auf dem Schirm haben? Unsichtbar ist Gott. Ist er auch nicht da? Wie gesagt, unsichtbarer Gott war auch Thema an einem Bula-Tag. Und viele sagen ja heute ganz platt, ich glaube nur an das, was ich sehe. Hand hoch, wer glaubt nicht an WLAN? Okay, also ich glaube nicht, dass es WLAN gibt. Ich habe noch keins gesehen. Ja, irgendwer hat mir gesagt, du musst nur aufs Tablett klicken, dann siehst du es schon. Also ich sehe kein WLAN, das kann es gar nicht geben, was auch immer die Leute erzählen. Aber ich labere euch nicht weiter zu mit Beispielen von Dingen, die man nicht sieht, dem Wind oder der Liebe, die wir alle nicht sehen. Was sagt denn Gott selbst? Was sagt Gottes Wort dazu, dass Gott unsichtbar ist? Dem Neuen Testament, im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, ist je nach Übersetzung vom unsichtbaren Gott, seinem unsichtbaren Wesen, seiner unsichtbaren Wirklichkeit die Rede. Die Bibel gibt es also zu, Gott ist unsichtbar. Aber schauen wir ein bisschen genauer hin. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden, und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Und frei nach unserem Thema konzentrieren wir uns auf den ersten Teil des Verses. Gott ist unsichtbar, aber Menschen können ihn erkennen. Und die Bibel zeigt uns verschiedene Arten, wie Menschen Gott erkennen können. Dazu könnte ich jetzt viele Beispiele erzählen, aber bleiben wir mal bei dem, was hier steht. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden, und zwar an dem, was er geschaffen hat. Was er geschaffen hat, da denke ich zuerst an diese Welt, an den Kosmos, an unsere Erde, die Schöpfung. Klasse, oder? Das passt doch zu uns Pfadfindern. Wir lieben die Natur und wir verhalten uns da auch möglichst verantwortlich. In den Pfadfindergesetzen heißt es, der Pfadfinder schützt Pflanzen und Tiere, er ist sich der Verantwortung für Gottes Schöpfung bewusst. Finde ich klasse. Aber ist uns auch bewusst, dass es Gottes Schöpfung ist? Sehen wir dahinter Gott oder ist das nur wieder eine Einbildung, wieder nur ein Lückenfüller für das, was wir eben nicht sehen können? Spricht ein naturwissenschaftlicher Blick auf die Schöpfung nicht gegen einen Schöpfer? Bei mir in der Schule hat damals ein Physiklehrer gesagt, wer an Gott glaubt, der kann hier oben nicht ganz gesund sein. Ist das eine wissenschaftliche Aussage? Und vielmehr, ist das der wissenschaftliche Konsens? Ein Freund von mir, der ist promovierter Physiker und der hat seine Doktorarbeit über das Vakuum geschrieben. Ganz spannende Sache, das Vakuum, wo die Luft rausgepumpt wird, ist irgendwie nichts mehr drin. Und er hat eben darüber geforscht, über das Vakuum und ist begeistert, wie er in diesem Ding, was für mich als Laien einfach nur nichts ist, wie er da so viele Spuren von Gott drin sieht. Im Vakuum. Crazy, oder? Und ich könnte jetzt von einigen gläubigen Physikern erzählen, habe nur noch ein ganz simples Zitat, um es ja nicht unnötig lang zu machen. Und zwar von Werner Heisenberg, der Begründer der Quantenmechanik und einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts, soll gesagt haben, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Viele Wissenschaftler, die das sehen, was wir hier in Römer 1, Vers 20 lesen. Eine befreundete Biologin hat mir erzählt und ihre Begeisterung war zu spüren, wie sie in der Neurobiologie lernt und sieht, wie man kleine Teile davon anfängt zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Ich habe mal hier eins mitgebracht, weil hier habe ich kein... Okay. Und dann selbst zu merken, krass, ich kann das mit meinem Gehirn, das ich geschenkt bekommen habe, hat sich keiner gekauft, keiner verdient, keiner geschnitzt. Mit diesem Gehirn kann ich Mini-Ausschnitte anfangen zu checken, was der Schöpfer vollständig im Blick hat, vollständig erschaffen hat. Er weiß, wie meine Neuronen, meine Verschaltung, meine Synapsen, wie die alle funktionieren. Und wieso in meinem Fall manches vielleicht auch nicht so funktioniert. Oder anderes, das Auge anzuschauen, wie komplex es konstruiert ist. Man lernt darüber in der Schule, im Studium, ne? Fleißig lernen, lernen, Marlene. Man lernt ganz viel darüber und man kann immer noch mehr und immer noch mehr lernen und staunen und dann feststellen, während ich kleine Teile davon hier reinkriege, habe ich hier zwei ziemlich perfekt funktionierende Dinge. Und da meinte sie, die befreundete Biologin, das kann einen, auch als Wissenschaftler, ganz schön demütig machen und staunend zurücklassen. Wenn wir schon bei der Biologie sind, wer hat heute Morgen ein Ei gefrühstückt? Wer hatte Ei zum Frühstück? Ja, nicht schlecht, ein paar Leute frühstücken Ei. Deswegen komme ich jetzt nicht drum, berühmte Frage, was war zuerst da? Das Ei oder das wunderschöne Huhn. Wer ist für das Huhn? Wer meint, das Ei war zuerst da? Okay. War das Ei befruchtet? Das erste Ei, was da war, wenn das das erste war? Wir merken, es braucht auch einen Hahn. Und Ja.
Also war der Hahn zuerst.
Das wollte ich jetzt sagen. Nein. Jedes Kind weiß, ein Küken entsteht nur, wenn vorher ein Hahn und eine Henne da waren. Und das, da drängt sich mir auf, dann muss es doch einen Schöpfer geben, der vorher schon da ist. Und mir ist bewusst, dass es auch andere Erklärungsversuche hierfür gibt. Aber die überzeugen mich, ehrlich gesagt, nicht. Es reicht, sich 5 Minuten erklären zu lassen, wie komplex so ein Schnabel von so einem Tier ist, um allein in diesem vergleichsweise simplen Körperteil zu erkennen, da ist ein Konstrukteur, da ist ein genialer Schöpfer dahinter. Und womit hätte das Huhn fressen sollen, wenn sich noch kein Schnabel entwickelt hätte? Und womit hätte es das Fressen sehen sollen, solange es noch nicht die Augen hätte? Und, ja gut, vielleicht hätte es dann das Fressen ertastet, aber bevor sich der Tastsinn entwickelt hätte? Und was hätte es gefressen, solange sich der Magen noch nicht entwickelt hätte? Also, wir merken, alles spielt zusammen. Und vom Anfang des Essens bis zum, ihr wisst schon, muss alles komplett gleichzeitig da sein und komplett funktionieren. Also ich meine, schon daran ist es leicht zu sehen, leicht einzusehen. Hinter der Schöpfung steckt ein Schöpfer. Es ist Gott. Und weil Menschen in der Schöpfung den Schöpfer erkennen können, ist es auch ganz richtig, dass besonders auch Pfadfinder den Auftrag annehmen, die Schöpfung zu erhalten, zu bewahren. Und wo wir in der Schöpfung den Schöpfer erkennen, da können wir auch andere darauf aufmerksam machen. Mich begeistert das. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, Christine ist hoffentlich nicht so schlimm, bei uns in der Küche an der Decke kroch so ein Tierchen. Okay, das kommt im besten Haushalt vor. Und das hat mich fasziniert. An der Decke senkrecht entlang, ganz ohne Spuren zu hinterlassen, ohne Geräusche zu machen. Also wenn wir irgendein Ding konstruieren, was einfach so an der Decke laufen kann, das ist unglaublich, wie komplex das ist. Aber Gott hat das erschaffen. Und ich habe gestaunt, ich habe das dann mal so ein bisschen rangezoomt und fotografiert, wie das funktioniert. Ich finde das einfach faszinierend. Und ich denke mir, Mann, schon in so einem kleinen Tierchen erkennt man, das muss ein Schöpfer geschaffen haben, weil das viel komplexer ist, als was wir so bauen können. Und dann eben, wie gesagt, andere darauf aufmerksam machen. Ich habe die Tage mit einem gläubigen Biochemiker gesprochen. Und ich bin mit einem Geologen befreundet, der immer wieder von Gott begeistert ist, wenn er in der Schöpfung unterwegs ist und in seinem Fachgebiet sich Dinge anschaut. Aber jetzt will ich euch hier nicht alles Mögliche erzählen, sondern wenn wir von der Schöpfung reden, dann wollen wir auch was sehen. Und gern gebe ich euch später noch ein paar Links zu Multimedia-Vorträgen von einem gläubigen Astrophysiker. Super spannend, was der zum Thema sagt. Und ich habe draußen auch einen Haufen Bücher und Filme, und Frank hat das noch ergänzt, von gläubigen Wissenschaftlern, die das aufzeigen, wie genial die Schönheit, die Perfektion und die Vielfalt der Schöpfung auf den Schöpfer hindeutet. Aber ich habe euch auch stümperhaft zusammengeschnitten, paar kurze Clips aus einem oder zwei von den Videos. Da schauen wir jetzt mal rein.
Die Vogelwelt ist ein Kosmos voller Geheimnisse, voller unerwarteter Dinge. In ihr alle Verhaltensweisen, die uns überraschen, ins Gelinde und schauen lassen.
Ich bin nun seit etwa 30 Jahren Naturfotograf und ich habe überall auf der Welt das Verhalten von Tieren aufgezeichnet. Aber noch nie habe ich etwas gesehen wie hier in Ottmoor, nur 5 Kilometer von meinem Haus. Es hat einen Partie. Es ist nahezu unerklärlich. Und heute Nacht sollte es besonders gut zu sehen sein.
And tonight should be perfect.
Thank you.
ganz gewöhnliche Vögel. Und doch so ein ungewöhnliches Fall. Wir haben schon viel über Stadien gelernt, aber es gibt große Fragen, die wir noch gar nicht beantworten können. Diese Formationsflüge sind dreidimensional. Dabei bewegt sich der Schwarm gleichzeitig in viele verschiedene Richtungen, ohne einen bestimmten Anführer. Wer entscheidet also, ob der Schwarm sich nach links oder nach rechts wendet? Wer entscheidet, in der Luft eine riesige Kugel oder einen springenden Löwen zu formen? Und wer, das ist eine Zeit, ist den Schlafplatz aufzusuchen? Und wie verbreitet sich dieser Entschluss so schnell unter Hunderttausenden von Vögeln? Vielleicht werden wir diese Fragen nie ganz beantworten können. Das würde mich nicht stören, denn wann immer ich an einem Winterabend hierher komme, bin ich aufs Neue überwältigt. Und wenn ich dann nach Hause gehe, denke ich, wie wunderbar.
Wonderful is that.
Und wieder brachen die Vögel der Sonne nach Süden auf. Herausforderungen der Distanz des Wetters und die Gefahren der Navigation überwinden müssen, um Erwanderungen zu vollenden, die manche Küstenseeschwalben 30 Mal im Leben unternehmen.
Es ist sehr beeindruckend, nicht wahr? In solche Ferne zu fliegen, nur um genau an den Ort zurückzukehren, den Sie letzten Sommer verlassen haben, um Ihre Ruhe zu geben. Der jährliche Zug der Küstenseeschwalben ist etwa 70.000 Kilometer weit. Wenn man diese Strecke auf ihre gesamte Lebenszeit bezieht, kommt man auf etwa 2,4 Millionen Kilometer. Das ist tatsächlich dieselbe Strecke, als wären die Vögel dreimal in ihrem Leben zum Mond und wieder zurück auf die Erde geflogen.
Egal welche Spezies, ein Vogel im Flug ist eine vollkommene Verschmelzung von Schönheit und funktionalem Design. Denn jeder von ihnen ist ein lebendes Kunstwerk, das den höchstmöglichen Stand der Ingenieurskunst bekommt. Und heute wie zu allen Zeiten inspiriert die Frage nach ihrem Ursprung, die Suche nach einer Erklärung.
Eigentlich wollte ich euch noch ein paar andere Szenen reingeschnitten haben, das habe ich technisch nicht hingekriegt, wir arbeiten noch dran. Aber so faszinierend, was da alles drinsteckt. Einer, dessen Vater so Flugzeugbauingenieur war oder so und sagte, wie sein Vater ihm beigebracht hat, irgendwie, wenn was funktioniert, wenn was fliegt, dann weißt du, da steckt ein Haufen Arbeit, da steckt ein Haufen Intelligenz hinter. Und so auch da. Oder eine Szene oder ein Ausschnitt, wo der Kolibri vorgestellt wird. Wunderschön. Und wie er mit seinen krassen Flügeln, die ganz anders funktionieren als bei anderen Vögeln, auf der Stelle fliegen und rückwärts fliegen kann. Ach, magst du das Bild noch reingeben vom Kolibri? Dankeschön. Und dann zeigen die so eine Kolibri-Drohne, wie sich ein Haufen Ingenieure zusammengesetzt haben und versucht haben, ein Fluggerät zu entwickeln, was so fliegt wie, das ist jetzt hier nicht die Drohne, sondern ein echter. Das andere Bild wäre zu peinlich gewesen, weil es ist wirklich ein Witz im Vergleich zu dem, was Gott geschaffen hat, was die Menschen entwickeln können. Und richtig, richtig krass. Oder sie zeigen die Konstruktion von Vogelknochen, die extrem leicht und gleichzeitig stabil sein können, müssen, dass das Ding überhaupt abheben kann. Oder wie genial die Technik von Vogelfedern sind. Meisterwerke der Ingenieurkunst, die an Funktionalität und Effektivität die besten menschlichen Erfindungen bei Weitem toppen. Wir werden nicht mal annähernd da dran kommen. Worauf uns das wohl hinweisen könnte? Wie wäre es mit dem zweiten Satz aus unserem Predigtvers? Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Ja, Gott ist unsichtbar, aber seine unbegrenzte Macht, sein Wissen und seine Fähigkeit, das heißt seine Göttlichkeit, die sind sichtbar, wenn wir die Augen, wenn wir unser Herz dafür öffnen. Wir sehen also, da steckt weit mehr Power drin, als was wir Menschen haben. Und da ist nicht nur ein außerirdisches Wesen, sondern es gibt einen persönlichen Gott. Und wenn ich in der Schöpfung die Vielfalt der Schönheit, den Überfluss an Kreativität, an Formen, Farben, Gerüchen, Geschmäckern, Geräuschen, auch nur in kleinsten Ausschnitten wahrnehme, dann komme ich nicht drum herum zu sagen, es gibt einen Gott. Und in dem steckt unglaublich viel Liebe und Humor, wenn man sich manches anschaut. Da ist ein Gott, der ist gut und der macht auf sich aufmerksam, weil er mit uns Menschen in Beziehung treten möchte. Meine befreundete Biologin, die ist auch begeistert von dem Blutkreislauf. Ich hoffe, Marlin, du bist jetzt nicht genervt, hier alles, was du gerade am Lernen bist. Aber wenn du dir den Blutkreislauf anschaust, dann siehst du etwas von Gottes Größe. Oder was hätte sich zuerst entwickeln sollen? Das total komplexe Herz oder das gigantische Adernsystem? Denn was macht das Herz ohne Adern? Wieso sollte es schlagen? Und wie sollen sich Arterien und Venen gleichzeitig mit dem Blut entwickeln, was da drin ist? Davon auszugehen, das ist extrem unwahrscheinlich. Ja, die Wissenschaftler haben in den letzten Jahren viele Mutationen aufgezeigt und belegt, aber die allermeisten waren eher zum Nachteil als zum Vorteil. Und es ist nie ein neues Organ entstanden oder sogar mehrere, die gleich miteinander kooperieren, die dem Tier zum Vorteil genutzt hätten. Also, wer sich neutral die Schöpfung anschaut, der muss auf einen Schöpfer schließen. Genauso, wenn wir draußen auf den Parkplatz gehen, keiner auf die Idee kommt, dass die Autos sich von selbst entwickelt hätten. Jeder weiß, da steckt ein Haufen Hirnschmalz drin hinter und nicht der Zufall. Aber wieso? Drängt sich dann doch die Frage auf, wieso können oder wollen Menschen in Medien, Wissenschaft oder im normalen Alltag den Schöpfergott nicht erkennen oder anerkennen? Wieso? Sind wir bei 4/5 gelandet in Deutschland? Ein kleiner Hinweis ist im letzten Satz unseres Verses. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Menschen suchen eine Entschuldigung, suchen eine Ausrede, warum sie nicht an Gott glauben, also ihn nicht verehren, nicht anbeten. Sie meinen, das würde ihr Leben einengen, ihnen Spaß rauben oder Freiheit. Wir Menschen wollen keinen Gott haben, der über uns steht und uns sagt, was richtig und falsch ist. Wir wollen doch selbst das Sagen haben. Deshalb gibt es ja diese wahnsinnigen, und ich meine wirklich wahnsinnigen Bemühungen, alles, was auf den Schöpfer weist, anderweitig zu erklären. Wegzuerklären, wegzudeuten, umzudeuten. Klar, wenn Gott als Erklärung missbraucht werden kann, wieso ich andere Menschen unterdrücken kann, wieso ich andere Menschen ausrauben und ausbeuten, gegen sie Krieg führen kann, das hat Hochkonjunktur. Aber wenn Gott von mir erwartet, dass ich meine Mitmenschen, ja sogar meine Feinde lieben soll, dann blende ich ihn lieber aus, dann mache ich lieber dicht. Und das lesen wir auch im nächsten Vers. Sie kennen Gott, trotzdem ließen sie ihm nicht die Ehre und den Dank zuteil werden, die Gott zustehen. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen und ihr uneinsichtiges Herz hat sich verfinstert. Das klingt nicht gut. Und das ist nicht gut. Wenn sich der Mensch nur um sich selbst dreht, um seine Ehre, seine Macht, seinen Genuss, dann wird er egoistisch und unausstehlich. Er bekommt ein dunkles, ein kaltes, ein totes Herz. Man hält sich selbst für superschlau und alle anderen für dumm. Und ich meine, das ist gar nicht nötig. Ich glaube, ganz viel davon beruht auf einem Missverständnis. Auf einem Missverständnis über Gott. Der lebendige Gott, der Schöpfer, der meint es gut mit den Menschen. Es ist nicht so, dass er uns einengen will, dass er uns terrorisieren will, sondern er will unser Bestes, weil er uns liebt. Die Maßstäbe, die er uns gibt, das sind nicht unnötige Einengungen, sondern er gibt uns einen weiten Lebensraum. Luft zum Bewegen und zum Entwickeln. Ja, wir dürfen sogar Fehler machen. Und ich meine, auch das können wir in der Schöpfung sehen. wenn ich mich irgendwie dumm an einem Baum stoße und mir eine Beule oder einen blauen Fleck hole. Gott hat uns so geschaffen, dass es im Normalfall wieder heilt. Anders als bei den Autos draußen auf dem Parkplatz. Aber zugegeben, die vollkommene Vergebung von unserer Schuld, die Gott uns durch Jesus schenken will, die können wir nicht in der Schöpfung voll sehen und erklären. Deshalb reicht es auch nicht, sich mit der Natur zu beschäftigen. Ein bekannter christlicher Künstler hat mal den Spruch geprägt, wer Gott vor allem in der Natur sucht, der sollte sich auch vom Oberförster beerdigen lassen. Macht so ein bisschen deutlich, okay, wenn es um Leben und Tod geht, das ist nicht genug. Es reicht nicht nur, die Natur, nur die Schöpfung im Blick zu haben, sondern der Blick sollte weitergehen, ist gesund, wenn er weitergeht, auf den, der dahinter steht. Also die Schöpfung gibt uns wichtige erste Einblicke in Gott, dass er existiert, dass er ewig ist, dass er mächtig ist, dass er gut ist, großzügig, kreativ. Aber um ihn persönlich kennenzulernen, kommen wir nicht an Jesus Christus vorbei. Kommen wir nicht an Gottes Wort vorbei, wo wir ihn finden. Aber für heute sind wir schon mal damit zufrieden zu sehen. Gott ist nicht nur unsichtbar, sondern er zeigt sich sichtbar in den Werken seiner Schöpfung. In dieser Schöpfung, die wir alle lieben. Gott ist nicht nur unsichtbar, sondern er zeigt sich auch sichtbar in der wunderschönen Schöpfung, die er auch für uns erschaffen hat und für die er uns jeden Tag die Augen öffnen möchte. Und er möchte uns daran erinnern, hallo, ich bin da. Und ich möchte nicht nur, dass du die Natur kennenlernst und genießt, ja, das auch, sondern ich möchte vor allem, dass du dein Herz für mich aufmachst. Dass du dich zu mir aufmachst und die Beziehung zu mir suchst. Denn ich habe noch viel mehr für dich. Und ich schließe mit Apostelgeschichte 17, Vers 27. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nah. Ich bete. Himmlischer Vater, du Schöpfer, Jesus Christus, unser Herr, ich danke dir für das Wunderwerk, was wir in der Schöpfung bestaunen können. Im riesigen Planetensystem, was so unglaublich groß ist, dass wir uns kein Ende vorstellen oder finden können. Und in den kleinsten Molekülen, Atomen und allem, was wir immer weiter noch entdecken können, erkennen wir und können erkennen und bitte öffne unsere Augen, dass wir immer mehr davon erkennen, dass du dahinter steckst, dass du so groß bist. Danke für die wunderschönen Tiere und Pflanzen und Menschen und alles Mögliche, was du geschaffen hast, die Sonnenuntergänge. Bitte dich, dass du uns hilfst, uns nicht damit zufrieden zu geben, das zu feiern, sondern dass wir sehen, dass es Fingerzeige von dir sind, dass es deine Liebe ist, die unser Leben füllen will mit Schönheit, mit Wunderbarem. Dass wir uns öffnen für dich und dich feiern, dich preisen, dich kennenlernen und deswegen dich gerne anbeten und unser Leben füllen lassen mit dir. Amen. Amen.